Hallo, hallo! Bevor es losgeht, Leute, haben wir noch eine kurze, ganz wichtige Durchsage.
Ja, wir sind nominiert beim Podcastpreis und wir würden uns so sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das wäre eine Riesenehre, ein riesengroßes Kompliment an uns.
Weil es liegt in eurer Hand. Es ist der Publikumspreis für Spannung. Das heißt, wenn ihr alle abstimmt, dann können wir das Ding zusammen gewinnen. Und wir haben uns auch was überlegt, Leo, oder? Wir bringen einfach eine extra Folge raus, wenn wir gewinnen.
Also es gibt auf jeden Fall als Dankeschön von uns, falls wir den Podcastpreis gewinnen, eine Folge als Dankeschön.
Also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcastpreis Mord auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön!
Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Das hier ist Folge 5 von Die Nachbarn. Wenn du die bisherigen Folgen noch nicht gehört hast, geh am besten nochmal zurück. Zuletzt bei Die Nachbarn. Neue Spuren.
Denn nach Angaben des Zeugenkriminalhauptkommissar Kern sei das Schreiben völlig pauschal und ohne konkrete Angaben verfasst worden.
Zumindest würde ich sagen, es gibt jemanden, der was beobachtet hat und er geht davon aus, dass es etwas gibt, was die Polizei in den Ermittlungen irgendwie helfen kann oder nützlich ist.
Wir waren in der Zwischenzeit in dem Ort, den Brutus uns genannt hat und haben auch online weiter nach ihm gesucht. Und kleiner Spoiler, dabei hatten wir Erfolg.
Es ist ein grauer Sonntagnachmittag. Wir sind auf dem Weg zu einer Adresse, von der wir nicht wirklich wissen, was uns dort erwartet. Es gab schon viele Momente in dieser Recherche, in denen wir aufgeregt waren. Doch noch nie so sehr wie jetzt gerade. Seit einer Stunde fahren wir über die Autobahn, die durch die hügelige Landschaft raus aus Hessen führt. An uns vorbei ziehen kleine Dörfer, grüne Wiesen und braune Felder. Irgendwann fängt es an zu regnen. Kleine Tropfen trommeln gegen die Scheibe.
Okay.
Willst du überhaupt noch sehen?
Ja, warum ist es denn auf einmal so stürmisch geworden? Hast du eigentlich vorher mal den Wetterdienst gecheckt?
Nee. Ich muss, glaube ich, jetzt gleich... Hast du noch das Navi an?
Ja, du musst da links rum. Hier. Ja, hier. Ich glaube, auf diesen kleinen Schotterweg.
What the fuck? Oh mein Gott, das ist doch nicht mal eine Straße.
Ja, krass, ne? Glaubst du, dass es wirklich so eine gute Idee ist, das zu machen?
Ja, ich bin schon richtig nervös, ehrlich gesagt.
Ja, also wir klingeln halt einfach...
Dieser Mann, zu dem wir jetzt nach Hause fahren, das ist genau die Person, die wir schon so lange suchen. Tom. Tom wurde von Klaus Toll ungefähr 2 Jahre vor dem Mord in der Kneipe Cheers angesprochen und um Schutz gefragt. Für uns stand von Anfang an fest, wir müssen Tom finden.
Wir haben ja schon Brutus gefragt, ob er oder jemand, den er kennt, weiß, wer genau dieser Tom ist und wo er wohnt. Brutus hat sich daraufhin umgehört. Laut ihm lebe Tom jetzt irgendwo in Friedberg, in Nordhessen. Das stellte sich als falsch heraus. Wir waren in Friedberg, haben dort in Kneipen und Lokalen herumgefragt, die man als Mitglied eines Motorradclubs vielleicht gerne mal besucht. Aber niemand kannte den Tom, den wir suchen. Aber wir haben weitergefragt und mehr aus Zufall und Glück eine Adresse bekommen. Wie genau, das müssen wir an dieser Stelle jedoch weglassen. Die Gründe dafür erfahrt ihr später. Auf 2 Briefe, die wir an diese Adresse geschickt haben, hat er nicht reagiert. Einerseits hoffen wir, dass er trotzdem gleich da ist. Andererseits sind wir aber auch sehr nervös.
So, wir sind jetzt gleich da. Ich hab schon richtig Schiss.
Ich hab so Schiss.
Der Grund für unsere Nervosität ist die Tatsache, dass wir in der Zwischenzeit ein paar einschüchternde Sachen über Tom gehört haben.
Er sei jemand, den man zu Leuten hinschickte, wenn man ihnen Angst einjagen wollte. Und mit Angst einjagen meinen wir psychisch und körperlich. Jemand, der vor Prügeleien und Körperverletzungen nicht zurückschreckt. Uns wurde sogar gesagt, dass er wegen Mordes oder Totschlag im Gefängnis gesessen habe. Natürlich kann es sich dabei aber eher um Gerüchte handeln. Trotzdem bleibt die Aufregung.
Währenddessen gehen wir unseren Plan immer wieder durch. Mit der Zeit hat sich eine Art Aufgabenteilung bei uns ergeben. Dabei ist Leonie eher diejenige, die potenziell neue oder auch gefährliche Zeugen anruft oder bei Leuten klingelt und sie konfrontiert. In diesem bestimmten Fall haben wir aber abgemacht, dass ein Filmteam uns begleitet und wenn es brenzlig wird, jemand einschreitet.
Aber also jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir es machen. Also weil, was sollen wir tun?
Leo, der saß im fucking Knast.
Also ich bin extremst nervös, aber ich hoffe einfach nur, weil er, also ich bin nervös, dass er einfach sprechen soll. Ja, aber ich werde ja jetzt nicht abgeknallt. Das ist doch nicht der Weg, oder? Das ist ja sowas von mega klein und...
Ich glaube,
was?
Dieses Dorf ist einfach klein.
Okay, wohin fahren wir gerade?
Okay, es ist doch richtig gruselig hier.
Wir sind irgendwo auf so einem Hinterhof.
Wir sind angekommen.
Okay, hier ist
das Auto stellen wir ein paar Häuser weiter ab.
Nee, sorry, nee.
Wir versuchen es.
Du haust halt
wir
ab. Du haust halt ab, wenn was ist.
Ja, wir versuchen es. Komm.
Du gehst nicht rein.
Ich geh nicht rein. Vielleicht. Wir gucken. Vielleicht öffnet er gar nicht.
Oh, Leo, du machst mich wahnsinnig.
Wir schauen.
Das könnte eine richtig dumme Idee sein.
Das könnte eine richtig dumme Idee sein.
Dann geht Leonie los, eine Kiesstraße entlang und biegt auf einen Hof ein, an dem ein großes Haus angrenzt. Sie steuert auf die Veranda mit Haustür zu. Dann klingelt sie.
Hallo, guten Tag. Hallo, sind Herr.
Sie redet auf jeden Fall mit irgendjemandem.
Vom Standort des Autos sieht man nicht, wer Leonie geöffnet hat. Man kann nur erkennen, dass sie mit jemandem spricht, etwa 4-5 Minuten, und dann geht sie plötzlich rein.
Sie quatschen miteinander.
Ist es
Eigentlich will er sich nicht äußern, aber sie versucht ihn gerade ein bisschen festzunageln, aber ich muss. Ja, jetzt geht sie rein sogar.
Sie geht rein? Wie, sie geht rein?
Scheiße, jetzt will ich das sie hat gefragt, ob sie geimpft ist.
Hä, hey, warum geht sie denn rein? Ich dachte, wir haben gesagt, sie geht nicht rein. Soll ich hingehen?
Die Minuten verstreichen. Dann ist eine Viertelstunde vergangen, dann eine halbe Stunde. Wir werden langsam nervös. Von Leonie ist keine Spur.
Lass uns mal ein Auto dahin fahren, da gucken alle Leute und es ist so auffällig, dass wir da sind. Die Tür ist halt vielleicht wegen Mordes im Gefängnis, ne? Gewesen. Vielleicht.
Stell mich mal unten an die Kreuzung.
Ich stell mich einfach vor dich. Nicht, dass ich auch mega auffällig mit meinem roten Mantel wäre. Können wir hier
dann
mal?
Öffnet sich die Haustür erneut. Leonie kommt raus. Hinter ihr taucht ein älterer Mann auf, in Jogginghose mit langen grauen Haaren. Die beiden sprechen noch. Dann sieht man
Perfekt,
Leonie winken.
Danke schön, Sie haben mir sehr geholfen. Schönen Tag und Tag. Tschüss. Ha? Alter, das Haus ist so krank. Da waren überall Waffen an den Wänden, an jeder einzelnen Miniwand. Ja.
Also,
an jeder Wand war irgendeine Waffe, an jeder Wand war, also es gab keinen einzigen kleinen Millimeter, der ohne Waffe war. An jeder einzelnen Stelle in dieser Wohnung war entweder ein Messer, irgendeine Maske, irgendeine Rüstung. Es war so krass.
Ja, aber hattest du nicht den Schiss deines Lebens?
Ich hatte so Schiss, als er aufgemacht hat, war er noch recht nett.
Ja.
Und also er war generell die ganze Zeit super nett.
Ja.
Und ich hatte mega Schiss. Aber dann hat er mich hereingebeten und also ich habe kurz gezögert.
Ja, wenn der über. Hast du die Waffen schon gesehen, als du reingegangen bist?
Ja.
Und du bist reingegangen, ja. Bist so wahnsinnig.
Aber ich dachte mir so, das ist eine einzige Chance jetzt. Er war auch in Schlafanzug und hatte halt so lange Haare und Bart. Und
da war ja auch so ein Ding.
Wir können unser Glück kaum fassen. Es war nicht nur die richtige Adresse. Tom höchstpersönlich hat uns die Tür geöffnet. Im ersten Moment wirkte er überrascht und kritisch. Dann lockerte sich seine Miene und er nuschelt: Ja, ich weiß, worum es geht. Ich habe ihre zwei Briefe erhalten. Tom hat einen grauen, stoppeligen Bart und trägt etwas, das aussieht wie ein Jogginganzug und ein Schlafanzugoberteil. Seine langen, grauen Haare sind strähnig und teilweise zusammengebunden. Hinter ihm steht eine Vitrine voller Rüstungen und Masken. An den Wänden hängen Waffen. Die Flurwände sind übersät mit Pistolen, Skulpturen, Federn, Bögen und Messern. Aber nicht nur dort, auch im angrenzenden Wohnzimmer sind die Wände voll.
Und hat er was zu Cluster gesagt?
Ja, ja klar, haben mit dem da mal rumgehangen. Und Cheers war nur Rockerkneipe, nur. Bandidos, Hells Angels, alles. Und er war im Gefängnis.
Ja.
Ja, ja, war schon im Gefängnis. Also wir sollen seinen Namen nicht erwähnen, weil er halt wie gesagt Angst hat. Bei ihm kam sie schon dreimal vorbei von der.
Warum?
Weil er ausgestiegen ist, hat einen dicken Bock drauf. Ja, das ist richtig krass. Aber wir können auch mal hin, wir dürfen nur seinen Namen sagen, weil er halt, wie gesagt, anonym bleiben möchte. Niemand weiß, dass er hier wohnt, niemand.
Fuck.
Boah, ich bin richtig aufgeregt.
Ja.
Hey, das sah so krass aus da drin. Wir müssen da noch mal rein. Da war, und er hat gesagt, der legendäre Satz war, an jeder Wand hängen 1000 Messer, damit er schneller eins in der Hand hat, falls sie vorbeikommen. Ja. Das war alles voller Messer. Das war richtig gruselig.
Oh, du hättest da nie mit alleine reingehen dürfen.
Leute, das war so krank.
Leonie hat sich bereits über einiges mit Tom ausgetauscht. Die wichtigsten Fragen wollen wir aber natürlich direkt für den Podcast aufnehmen. Deswegen haben die beiden vereinbart, dass wir nochmal vorbeikommen, dann mit Aufnahmeequipment. Mittlerweile ist es draußen am Dämmern, trotzdem sehen wir ein paar Menschen in der Nachbarschaft aus den Fenstern schauen. Sie haben die Kamera und die aufgeregten Menschen am Ende der Straße wohl mitbekommen. Eine ältere Dame beugt sich aus dem Fenster und fragt uns sogar, was wir dort tun. Unser Kameramann antwortet ausweichend. Wir drehen einen Beitrag über Stadtflucht, darüber, dass immer mehr Menschen aufs Land ziehen, bald zu sehen in Sat.1. Die alte Dame gibt sich damit zufrieden. Und so fahren wir zurück zum Schwarzen Löwen. Wir sterben vor Hunger.
Der musste ins komplette Aussteigerprogramm, ne?
Krass.
Hey, ich finde es so heftig.
Es ist so heftig. Boah, Leo, ich habe den übelsten Respekt vor, dass du das gemacht hast. Vor allem, du hast ja nicht gedacht, dass der auch noch. Die nächsten Tage verbringen wir eher gemütlich im Schwarzen Löwen. Morgens holen wir uns Frühstück und Cappuccino aus dem Pfannkuchenhaus. Damit setzen wir uns an einen der Holztische im leeren Frühstücksraum. Danach holen wir unsere Laptops und arbeiten unsere To-Dos ab. Ganz selten sitzen dort auch andere Gäste. Wir lernen ein holländisches Ehepaar kennen, zwei Amerikaner und ein älteres Paar aus Niedersachsen, das in Babenhausen seine Tochter besucht. Man unterhält sich kurz über das Hotel mit seinem kargen Frühstücksbuffet, ansonsten sind wir für uns. Während wir auf einen Anruf von Tom warten für einen neuen Termin, schreiben wir weiter Briefe und bereiten uns auf den anstehenden Zivilprozess vor. In 2 Wochen findet der statt. Er ist die letzte große Chance für Andreas Daso. Das Land Hessen verklagt ihn auf Schadensersatz. Stellvertretend für die überlebende behinderte Tochter der Tolls wegen schwerer Körperverletzung. In diesem Fall wird aber nicht das Strafgericht von damals entscheiden, sondern die Zivilkammer des Landgerichts Darmstadt. Sie könnte zu einem anderen Urteil kommen und eine Beweisaufnahme anfordern. Damit würde der Fall komplett neu aufgerollt werden
und unsere gesammelten Informationen und neue Zeugen könnten an die RechtsanwältInnen übergeben werden.
Okay, Logbucheintrag. Wir sitzen hier jetzt gerade im Schwarzen Löwen und besprechen uns schon die ganze Zeit, was wir noch machen müssen, wen wir noch kontaktieren könnten. Gehen so ein paar Dinge durch. Hast du noch was?
Ich würde, glaube ich, noch mal einen Brief an die Behindertenwerkstatt schicken und an die rechtliche Betreuerin von.
Aber schon wieder, wir haben da doch was hingeschickt.
Also eigentlich müssen wir mit ihr sprechen, einfach um sicherzugehen, dass sie wirklich nichts weiß. Ja. Also.
Ach so, es gibt noch eine andere. Sekunde mal. Also es gibt auf jeden Fall noch die Behindertenwerkstatt in. Und das Ganze gehörte zu. Ich komme mal kurz. Ich hab's jetzt hier.
Also das ist diese Nummer eigentlich, oder?
Ja, okay, also der meinte, er fragt nach. Ja, aber ich muss sagen, die Leiterin von der, also die wollten, die war nicht so happy. Aber ich würde sonst, glaube ich, auch nochmal den Angehörigen der Familie schreiben, ob die mit uns sprechen wollen. Man kann es ja zumindest versuchen.
Unsere Kontaktversuche zur überlebenden Tochter stoßen auf ungefähr genauso viel Gegenwind wie die Presseanfragen bei den zuständigen Polizeibehörden. Niemand will sich zum Fall äußern oder mit uns reden. Das Umfeld der Tochter blockt bisher jeden Versuch ab, mit ihr zu sprechen.
Ich verstehe ja auch, dass man abblocken möchte, gerade wenn man befürchtet, dass eine Person retraumatisiert werden kann, was ja auch, das ist ja auch wichtig, dass die das machen. Mhm. Aber sie hat ja immer noch das Recht zu wissen, dass wir in diesem Fall recherchieren und wenn sie wollen würde, sie mit uns sprechen kann.
Ja.
Ich weiß noch nicht mal, denkst du, sie weiß, dass es uns gibt und diesen Podcast und diese Recherche?
Boah.
Ich finde, sie hat das Recht, keine Ahnung, zumindest sich selber entscheiden zu dürfen.
Ich habe wirklich keine Ahnung.
Wer weiß, hinterher möchte sie darüber reden. Vielleicht verdrängt sie das seit über zehn Jahren, vielleicht will sie ja auch reden.
Also eigentlich müssen wir mit ihr sprechen, einfach um sicherzugehen, dass sie nicht wirklich irgendwas mitbekommen hat, dass sie nicht irgendwelche Erinnerungen hat oder halt mit jemandem, der ihr nahe steht.
Also schicken wir wieder ein paar Briefe an die Wohnstätte der überlebenden Tochter und ihrer BetreuerInnen raus. Eine Woche später immer noch kein Zeichen von Tom. Dummerweise haben wir ihm nur unsere Handynummern gegeben, anstatt nach seiner zu fragen. Jetzt starren wir das Handy an, ohne dass etwas passiert. Irgendwann beschließen wir, einfach wieder hinzufahren. Wir wählen wieder einen Sonntagnachmittag aus. Letztes Mal hatten wir ja auch Glück. Diesmal parken wir das Auto direkt auf dem Hof und klingeln gemeinsam. Eine ältere Frau öffnet die Tür. Sie hat ebenfalls lange graue Haare, trägt eine Brille und eine große Kette. Mit einer rauchigen Stimme sagt sie: Ach, Sie wieder. Mein Mann hat mir von Ihnen erzählt. Dann lacht sie ein noch rauchigeres Lachen und bietet uns das Du an. Sie führt uns rein zu Tom, der auf dem samtigen Sofa sitzt und einen alten Westernfilm schaut. Um ihn herum tigern an die 10 Katzen. Auf einem Sessel daneben liegt ein Kissen, auf das ebenfalls eine Katze gestickt wurde. Wegen seiner Krankheit sei er zwar auf Schmerzmitteln, sagt er uns, trotzdem können wir das Interview gerne jetzt machen. Es ist eine merkwürdige Szene in diesem Haus, das uns mehr an ein vollgestelltes Filmset oder Museum erinnert. Überall hängen historische, indigene Artefakte, die von allen möglichen Reisen mitgebracht wurden. Zumindest sieht es danach aus. Wir bauen unsere Mikrofone auf und verkabeln Tom. Seine freundliche Ehefrau bringt uns 2 Gläser Limo, nimmt sich dann eine der Katzen und setzt sie auf ihren Schoß.
Ich glaube, wir fangen auch ehrlich gesagt ganz einfach an. Magst du so ein bisschen was über dich erzählen? Wie kam das, dass du oft im Cheers unterwegs warst?
Tja, wie war das? Es war eigentlich die einzige Kneipe, die ich nachts auf hatte. Am Wochenende durchgehen. Bis morgens 4, 5, 6, je nachdem, wie die Gäste da waren.
Und wer waren so die Gäste?
Biker, Kellner, die nachts ins Bett kommen, Frauen wie Männer.
Du hast damals der Polizei gesagt, dass es neutraler Boden war. Kannst du noch mal kurz erzählen, was das bedeutet?
Neutraler Boden war es für die Motorradclubs, weil dort keiner da so einen Gebietsanspruch hatte, wie es jetzt heute ist. Ja. Es war neutral von den Leuten her, es waren verschiedene Clubs. Ja. Und es waren Clubs, die alle heute nicht mehr gibt. Ja. Die jetzt im Jahr 2000 und, sag ich mal, 2 eigentlich kaputt gegangen sind oder zerstört wurden.
Ja. Und welche Clubs waren damals so vor allem im Cheers oder Green
Gnus? Deutschland, die Haushäuser, Helldogs, ja, Spirits, was war noch da? Eigentlich ziemlich viel, auch die Heavens waren da, manchmal schon auch Bones verirrt, weil es, wie gesagt, die einzige Kneipe war rundum, wo du nachts noch hinkonntest. Ja. Mhm. Es ging bis morgens, wie gesagt, 4-5 Uhr. Ja. Aber war eine gute Zeit.
In welchem Club warst du denn?
Das 30 Jahre lang.
Also gehörtest du auch zu den Rockern?
Ja, wenn ich Jacke trage, ja.
Aber dann bist du doch zu den Hells Angels übergegangen, oder?
Ja. Damals durch Bekannte von mir bin ich zu den Angels gekommen. Weil, wie gesagt, wir haben den Kontakt nicht gesucht. Der Kontakt kam zu uns damals. Aber es war am Anfang schön, wie alles schön ist. Und dann siehst du die Wahrheit und weißt, was los ist.
Inwiefern?
Das ist alles, was sie sagen, die Wahrheit ist. Die drehen das hin, wie sie gerade Lust haben, wie sie es brauchen und wie sie sich groß fühlen. Ne?
Tom erzählt uns, dass er dann noch einige Jahre bei den Hells Angels war, aber irgendwann mit allem aufhören wollte. Er erzählt, wie er sich einen Anwalt genommen hat und ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist. Davon, wie er und seine Frau weggezogen sind, erst nach Ostdeutschland, dann in einen anderen Teil von Deutschland. So ganz vorbei scheint die Zeit aber nicht zu sein, zumindest wenn man Toms Haus betrachtet. An den Wänden hängen alte Fotos in Bilderrahmen, manche davon in Schwarz-Weiß. Sie zeigen viele Männer nebeneinander, teilweise auf Motorrädern, teilweise Arm in Arm in der Reihe aufgestellt. In einem anderen Raum des Hauses steht sogar eine alte Harley und die Wände sind voller Badges, Kutten, Fotos und Abzeichen. Und im oberen Stockwerk des Hauses sind nicht nur die Wände voll, sondern auch die Decken behangen. Es wirkt so, als lebe Tom in einem großen Denkmal der Vergangenheit, voller Nostalgie. Und genau über diese Vergangenheit wollen wir mehr erfahren. Was für ein Mensch muss Tom gewesen sein, dass sich Klaus Toll damals konkret an ihn wegen Schutz gewendet hat?
Ich habe damals, muss ich sagen, war ich bei der Polizei sehr bekannt, weil ich habe kein Skrupel gehabt, mit jemandem mit Axt loszugehen oder mit Messer oder sonst irgendwas, weil ich mir nichts habe gefallen lassen und ich war damals ein bisschen anders drauf, wie ich durch meine Lebenserfahrung heute bin, habe mein Leben auch geändert, weil ich gesehen habe, die Sache ist alles Hollywood-Scheißdreck, was du da machst. Die Sache bringt dich schon weiter. Ich bin ja verheiratet mittlerweile. Und man ändert auch dann etwas, die Sachen. Aber die Rocker halten dir das nach, ob du da 16 warst oder 17 warst und warst bekannt. Du hast einfach dann so einen kleinen Stempel drauf, wo jeder sagt, mit dem kannst du nichts machen, das ist gefährlich, das ist crazy oder sonst irgendwas. Ja. Ich habe mit 14 Jahren mir Clubs überfallen, daheim die Kalle wieder geholt. Das waren alles so Dinge, die habe ich erlebt, die habe ich gemacht. Und wusste damals in dem Sinn, dass es verkehrt war, es war ja mein Club. Bei meinem Club mache ich alles, egal was verlangt wird. Dann selbst auch Präsident zu werden, das war für mich eine Sache, die hätte ich gar nicht so annehmen wollen. Ja. Aber bin es dann gewonnen und habe durch meine Härte, wo ich mal meine Leute durchgezogen habe, ein Club innerhalb von einem Jahr mit 50 Mann hochgearbeitet. Ja, heute würde ich sagen, wenn du es heute machst, dann sitzt du gleich 100 Jahre im Knast. Was du früher alles gemacht hast, was du heute nicht mehr machen kannst oder gar nicht erst drüber nachdenken solltest. Ja.
Waren Sie schon mal im Gefängnis?
Ja.
Wofür?
Eigentlich für kleine Delikte damals, weil ich hatte damals keinen Führerschein, habe dann die Polizei mit meinem Führerschein immer geärgert. Bin dann trotzdem schon eine Verhandlung mit meiner Harley vorbeigefahren und meiner Cover. Das haben die gar nicht für gut gefunden, der Staatsanwalt auch nicht. Und daher haben sie mich gesagt, wir sind schon mal in der Knaststrecke für ein Jahr und 7 Monate. Nach einem Jahr durfte ich wieder raus, wegen guter Führung.
Aber haben Sie schon mal einen Auftragsmord begangen?
Nein, würde ich auch nicht. Weil jedes Leben ist was wert. Das habe ich daran erkannt, wie ich einen bekommen hatte. Ich hätte ihn auch durchgeführt. Aber die Details waren nicht ehrlich. Die waren erlogen und falsch hingestellt. Ich habe damals das Zeug abgeholt, bin dann hingefahren, gehe in den Laden rein. Zieh das Ding raus, sehe den Typ, laufe ihm zu und dann auf einmal geht eine Frau mit Kind und noch ein Kind im Bauch an mir vorbei und er ruft, Papa, Papa. Da habe ich mir gesagt, nee, das für ein Club? Nee. Und wie ich das gemacht habe, haben sie dann immer probiert, mich in der Beigärsin kaputt zu machen, falsche Sachen auszusagen gegen mich und so weiter und so fort. Ich hatte viel Ärger, jahrelang, habe mehrere Schlägereien gehabt wie vorher. Weil immer wenn Leute meinen müssen, sie müssen denen imponieren. Ja. Ich habe mich dann aus der ganzen Szene zurückgezogen, weil sie vom Sack ging, weil das sind keine Brothers, das sind keine Biker.
Und genau dieses Ereignis sei letztendlich der Auslöser gewesen, um mit dem Club zu brechen, so Tom. Es sind aber nicht nur die Geschichten, die Tom erzählt, die sich für uns anfühlen wie ein wahr gewordener Kinofilm. Die ganze Szene als solche ist sehr befremdlich. Während Toms Geschichten von Messerstechereien und Auftragskillern umkreist eine etwas dicke, schwarz gepunktete Katze seine Beine und springt dann von seiner Sessellehne auf einen riesigen Katzenbaum, der bis zu den Holzdielen hochragt. Tom lässt sich davon nicht ablenken. Langsam wird es für uns Zeit, auf den Grund unseres Treffens hinzusteuern. Wir sind ja vor allem wegen Toms Kontakt zu Klaus Toll hier. Hat auch Klaus Toll von Toms Ruf in Babenhausen damals mitbekommen? Wir wollen mehr über die mysteriöse Begegnung der beiden wissen.
Als Sie Klaus Toll das erste Mal gesehen haben, Wie wirkte er auf Sie, so der erste Eindruck?
Dass er Stress hat. Dass er mit seinem Latein am Ende war, so wie er am Anfang geredet hat. Und wir uns dann gesagt haben, weiter unterhalten, da ist ja ein bisschen was zum Trinken geflossen. Und dann wurde immer mehr draus, ja. Eindruck von meiner Seite, hätte ich gesagt damals, der babbelt zwar viel, aber macht tut eh nichts.
Und dann erzählt uns Tom von der merkwürdigen Begegnung mit Klaus Toll.
Er hatte mich gesucht und durch mehrere Gaststätten in Babenhausen. Er wollte wissen, ob er mir was machen kann. Und ich wusste gar nicht, wer das ist oder was er von mir wollte. Und dann kam er auf das und habe ich ihm klipp und klar gesagt, du, ich mach sowas nicht. Aber du kannst im Internet nachgucken, gibt's die Black-Seite. Und dann kannst du nachgucken, kriegst du alles, was du brauchst, Input, was es so gibt.
Und wonach hat er gefragt, genau?
Er wollte jemand loswerden, laut seiner Aussage. Er hatte jemand Trouble und er will einen Denkzettel verpassen und dies und jenes. Genau durchgeblickt habe ich da und sieht, was er von mir wollte. Aber es kam mir dann zum zweiten Gespräch, wo ich wieder da war. Und wie gesagt, da hat er dann so ein bisschen erzählt von der Sache und es hat sich alles ein bisschen, ich sage schon, unglaublich angehört. Was war alles so ein bisschen so Suffgespräch, würde ich jetzt sagen. Ja. Deswegen habe ich erst gedacht, es wäre so ein V-Mann von der Polizei. Na, und die auch so Spiele treiben. Hat es jetzt schon die Jacke hängen gehabt, die Kerle. Aber wie gesagt, es war also unüberlegte Fragen, was er so hatte. Und wie er es machen kann, ob ich das nicht für ihn übernehmen könnte. Ich wäre doch in Babenhausen gefürchtet und dies und jenes.
Aber wenn du sagst, jemanden einen Denkzettel verpassen, wollte er, dass du jemanden für ihn umbringst?
In den Basis, in der Worte, wie er es so gesagt hat, würde ich es so dahin deuten. Ne?
Krass.
Aber wie gesagt, hat er nicht immer so die Wahrheit rausgelassen, was es da geht oder warum es sowas geht. Er wollte viel wissen. Ja? Sich auch ein bisschen wichtig gemacht. Und er will dann erben, er kriegt dann Geld und dies. Und er hat Geld, er kriegt Geld und alles Zeug. Und ich wusste, wie gesagt, ob es ein V-Mann will, nämlich irgendwo verleiten für irgendwas, was ja die V-Männer gern machen für die Polizei. Und ich habe das alles so angehört und habe zwei, drei ausgegeben und sind wir auseinandergegangen. Und wie gesagt, haben uns ein paar Wochen später wieder dort getroffen. Durch Zufall war ich auch wieder da mit ein paar Leuten. Aber im Grunde genommen kann man sagen, er wusste selber nicht, was er da machen will oder machen kann oder machen sollte. Ja? Wie gesagt, auch die Fragen nach mir in den Gaststätten und bei meinen Leuten, wo ich so ohne kenne und nur Freunde habe unten, die haben das alle ein bisschen suspekt gefunden. Die fanden das alles nicht ehrlich genug, ja, was er da erzählt hatte. erste Vermutung war bei uns eigentlich, der säuft zu viel oder kokst zu viel oder sonst irgendwas in der Art, ja, weil die Fragen wie aus dem Bilderbuch waren.
Wie kannst du das so ein bisschen mehr erläutern? Also erinnerst du dich noch an so ein, zwei Fragen?
Ein paar Sachen kann ich mich vielleicht erinnern, ja. Die Fragen waren eigentlich immer die, kannst du und der Club das machen? Ja, es war immer so eine Anhebung, ne? Es muss jemand sein, der gefürchtet ist und so. Und ich habe mir das Ganze angehört und habe mir so gedacht für mich, was will der eigentlich?
Aber bei wem was machen?
Ja, wie gesagt, den Namen, den damals gesagt hat, kann ich mich heute leider nicht mehr ganz dran erinnern. Ja, weil er immer gesagt hat, ich muss den kriegen, wenn er im Haus ist. Das war so eine Aussage von ihm, die mir auch ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. Und wie gesagt, wir haben ja dann ein bisschen nachgebohrt und wollten wissen, was er ausgeben will und wie, wo, was, wie er sich das vorstellt. Und ich habe ihm nach klippenklar erklärt, sag ich, das, was du hier gemacht hast. Das wissen jetzt schon wieder 20 Leute mehr hier drin, wo dich belasten können. Denkst du darüber auch mal nach? Er hat überhaupt nicht nachgedacht, kein Meter. Entweder war es Panik, letzten Schluss oder im Alkoholspiegel zurückgesagt.
Also er hat ja auch Geld angeboten.
Er hat gesagt, wenn wir das machen, kriegen wir Geld dafür und was das kosten würde. Ich habe mich auf keinerlei von dem Gespräch eingelassen, weil, wie gesagt, Faumene machen das Gleiche. Mhm. Ja, und die Polizei spielt mit den Leuten und es kommen Leute auf sich zu, wo du nie was mit Drogen zu tun hast. Hast du auch was mit Drogen zu tun? Das war mir einfach wie eine Falle, sage ich jetzt mal grob. Ne? Es muss ein V-Mann sein, warum will er dich zum Mord verleiten? Das machen eigentlich nur Leute von der Polizei. Mhm. Keiner hat ja an den Mord geglaubt. Den, wo er sich so auch ausgemalt hat. Ne?
Was für ein Mord hat er sich denn ausgemalt?
Den Mord, wo er uns gesagt hat, er muss denjenigen weg haben, weil es gibt da nur Ärger und er hat nur Ärger und er muss alles klären und es muss alles geklärt werden wegen seiner ganzen Familie und tralala.
Ich finde das total, also ich finde das gerade richtig krass, ehrlich gesagt. Weil das ist so nicht in den Akten.
Ja.
Nicht so ausführlich.
Das habe ich da mit Absicht auch rausgelassen.
Das haben Sie nicht der Polizei so erzählt, ne?
Weil die Polizei, wie gesagt, dir die Wörter im Mund rumdreht. Das hat man ja gesehen an der Verhandlung. Ja.
Okay, ich muss hier einmal kurz einhaken. Wir sind eigentlich mit dem Gedanken zu Tom gefahren, dass Klaus Toll ihn um Schutz gefragt hat. Dass es sich bei diesem Schutz aber um einen Auftragsmord handelt, nachdem er bereits 3 Jahre vor seinem eigenen Mord gefragt hat, damit hätten wir nicht gerechnet. Er wollte jemanden, mit dem er nur Ärger hat, aus dem Weg räumen. Jemand, den er bei sich im Haus erwischen wollte. Weil Klaus Toll aber so unüberlegt und offensichtlich nachgefragt hat, dachte Tom, es handele sich dabei um einen V-Mann, um einen Trick der Polizei. Ach, der meint das bestimmt nicht ernst, hat er sich gedacht. Im Anbetracht seiner späteren Ermordung würde man Klaus Tolls Worte mittlerweile aber wohl ernster nehmen.
Aber ich finde es so krass, dass du gesagt hast, dass er dich halt wirklich nach einem Mord gefragt hat, ne?
Ja, er hat ja, wie gesagt, direkt auf dieses Thema dann zu kommen, hat ja, wie gesagt, ein bisschen lange gedauert, ja. Er hat immer drumherum geredet, oben drüber geredet und dann, ja, ich hab da familiären Krach und Schmuss und Tu. Das war für mich nicht irgendwo nachvollziehbar. Ist das wirklich die Wahrheit?
Aber wenn wir davon ausgehen, dass es die Wahrheit war, ne?
Ja.
Das finde ich also spannend. Wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass die Wahrheit war, dann ist es noch verwirrend, dass
dann
es...
Dann war er für mich ein großer Dummkopf, weil, wie gesagt, er hat mehrere Leute eingeladen zu dem Thema, hat mehrere Leute befragt, er hat mehrere Sachen gesagt, wo die zusammenpassen.
Genau, weil er hat ihnen ja auch verschiedene Geschichten erzählt,
ja,
ne?
Ja, wie gesagt, ich habe das im Schluss gesagt, zu Balkon, so, ich habe den Tassenschrank, die gehören die Klapse. Mhm. Dann Warenvorstellung, was will denn erben, Makler erben, dies, das, es hat ja nichts zusammengepasst. Mhm. Ja?
Damals haben die Hells Angels ein Chapter aufmachen wollen in Babenhausen.
Die Planung war damals so vorgesehen von unserem ehemaligen Boss. Ja, er wollte sich neue Sachen aneignen und mehr machen wie die anderen. Die anderen wussten aber nichts davon, leider.
Wir haben noch ein paar andere Fragen an Tom. Er soll uns erzählen, wie die Hells Angels agieren. Würden sie so einen Auftrag denn normalerweise ausführen? Wenn die Hells Angels es nicht waren, wer hätte es dann getan? All diese Dinge fragen wir auch Tom.
Hätte diese Tat, also dieser Doppelmord, der passiert ist, hätte der zu Rockern gepasst?
Kann man schwer sagen. Man weiß nicht, was wäre gewesen, wenn, ja? Aber wie soll man sagen, wenn? Es ist immer schwierig, da irgendwas sich festzulegen. Ja?
Würden die auch eine Familie mit umbringen?
Früher wäre das nicht so gewesen. Ja, es bleibt bei jedem selbst überlassen. Aber nach den heutigen Deppen da rumlaufen.
Was heißt denn früher? Bis wann so ungefähr?
Ich würde sagen, so bis so, naja, 97 haben die Leute noch so den Ehrenkodex gehabt.
Und was hätte man getan haben müssen, damit man ermordet wird und auch die ganze Familie mit?
Da brauchst du nur einen zu haben, der auf dich auch wirklich einen Halt schiebt. Ja. Das nennt man auch, wenn man im Club drin war oder aufgehört hat, Bad Standing. Dann bist du ein Opfer, wo jeder, wo dich sieht, auf der Rückseite kalt machen könnte. Und da kommen natürlich solche Leute auch gelegen, wenn die anderen Geld wieder hat und weiß, da kann er 100.000 rausholen oder mehr. Dann kann man sich ja darauf einlassen.
Man hat ja auch, also das ist ja auch eigentlich eine typische Sache in Rockerkreisen, zum Beispiel Geldwäsche, Drogengeschäft und so weiter. Würde man mit jemandem zusammenarbeiten, der zum Beispiel Immobilienmakler ist, wie das Mordopfer?
Ja, weil da hast du immer ein Stück, wo du Geld irgendwo kriegen kannst, weil wenn da Geld einzutreiben ist, dann eine Sache gekauft, Beispiel Treuhand, da habe ich selbst auch gearbeitet, da hast du Geld eingetreiben, bist zu Leuten hingefahren, musst du dann mal irgendwas annehmen oder irgendwie hast du geklingelt, ich bin der und der, ich hole das Geld ab. Hast du es da? Ja, 100.000, mitgenommen, bist gegangen. Ohne jemanden zu schlagen, ohne jemanden zu bedrohen, oder, weil allein der Name gefürchtet war, allein, dass der, die Person gefürchtet war, oder dass sie gesehen haben, dass der kurz einen Prozess macht.
Was ist, wenn so jemanden einen übers Ohr haut?
Das ist ein Todesurteil.
Todesurteil?
Ja, wenn du probierst, die zu ficken, zu Deutsch, dann fickt er dich über dreimal. Weil eins ist klar, Gott vergibt, Bruderschaft nie.
Und was ist, wenn so jemand nicht im Club war?
Wenn sie Freund war, das ist noch schlimmer. Weil dann zählt er ja nicht.
Ja. Der hat niemanden, der ihn verteidigt.
Ja.
Wir wollen die Struktur hinter Clubs wie den Hells Angels besser nachvollziehen und sprechen dafür auch mit der in diesem Fall anderen Seite, dem LKA. Achim Schmitz ist beim LKA NRW der Leiter des Ermittlungsbereichs der organisierten Kriminalität. Wir fragen ihn zu der Entwicklung von Rockerclubs und ihrer Funktionsweise.
Also ein Motorradclub ist nicht grundsätzlich nicht legal, sondern wenn sich Menschen treffen, um gemeinsam Motorrad zu fahren, dann ist dagegen erstmal nichts einzuwenden. Wenn allerdings diese Gruppierungen überwiegend dem Ziel dienen, gemeinsam Straftaten zu begehen, dann sind sie eben kein Verein mehr im Sinne des Vereinsgesetzes, sondern eine Gruppierung, die nach dem Vereinsgesetz dann auch verboten wird.
Und was, wie agieren diese Gruppen dann? Also was sind so die typischen Straftaten, die sie begehen? Warum sind sie überhaupt gefährlich?
Also zum einen muss man sagen, wenn man es vielleicht ein bisschen allgemeiner formuliert, diese Gruppen agieren so, man trifft sich zusammen, man ist quasi eine verschworene Gemeinschaft, man hat geschriebene und ungeschriebene Verhaltensregeln und Ehrenkodexes. Und danach richten sich auch sehr stark diese Outlaw Motorcycle Gangs aus. Das heißt, es gibt ein wirklich enges inneres Gefüge, das zum einen durch Satzung, zum anderen aber auch durch ungeschriebene Gesetze festgelegt ist und in der eigentlich für alle von außen kein Platz ist. Also man schottet sich sehr stark nach außen ab und das führt, das ist vielleicht auch ein Stück weit Gegenstand Ihrer Frage, natürlich auch dazu, dass diese Gruppen vom Grundsatz her gar nicht darauf ausgelegt sind, außen so viel Aufsehen zu erregen, sondern insbesondere dann, wenn sie Straftaten begehen, eigentlich eher auf eine gewisse Abschottung und ein Handeln im Hintergrund zielen.
Welche Verhaltensregeln gibt es denn da so?
Ja, damit ist natürlich vor allem gemeint, dass also grundsätzlich, wenn man ein Angehöriger eines Outlaw Motorcycle Gang ist, dann arbeitet man natürlich nicht mit der Polizei zusammen. Sämtliche Angelegenheiten innerhalb des Clubs oder auch in der Auseinandersetzung mit anderen Clubs oder auch im Kontext mit sonstigen Dingen, die den Club betreffen, werden auf jeden Fall ohne die Polizei geregelt, sondern immer nur nach den eigenen Gesetzgebungen, sag ich mal. Wenn es eine Auseinandersetzung mit einem konkurrierenden oder rivalisierenden Club gibt, dann ist eine Teilnahme an einer solchen Auseinandersetzung Pflicht. Wenn man da nicht dran teilnimmt, ist man sehr schnell nicht mehr Teil dieser Outlaw Motorcycle Gang. Also es gibt, natürlich trägt man regelmäßig die jeweiligen Kennzeichen des Clubs, dem man zugehört. Man nimmt regelmäßig an den Treffen teil. Es gibt auch sowas, früher als Jugendlicher immer gesagt, die Mutproben, in denen nochmal festgelegt wird, wie weit geht man denn wirklich für den Verein. Man muss sich auch langsam hocharbeiten. Also man ist erst ein Anwärter, dann wird man ein einfaches Mitglied, dann wird man Vollmitglied, dann darf man vielleicht eine Funktion im Verein übernehmen. Also das sind alles Mechanismen, die dazu führen, dass die Bindung an den Verein für das einzelne Mitglied schon sehr, sehr stark ist im Laufe der Jahre.
Und was sind denn solche Mutproben oder dieses Hocharbeiten, wie kriegt man das
beispielsweise
hin?
Die Teilnahme an einer Straftat.
Und was für eine Straftat dann so? Welche sind die typischen Straftaten?
Das kann man gar nicht tatsächlich mit einem Satz beantworten, sondern es sind wirklich Straftaten, die sich natürlich, sag ich mal, im Bereich des Rotlichtmilieus, des Menschenhandels, des Rauschgifthandels abspielen. OMCGs sind traditionell stark verwurzelt, auch im Türstehermilieu. Also ich sag mal, alles das, was im Kontext der erweiterten Straßenkriminalität zu suchen ist und im Rotlichtmilieu, das ist so das, was man, aber das kann man auch nicht als typisch bezeichnen, sondern es gibt mittlerweile auch andere Kriminalitätsbereiche, ohne da jetzt zu stark auch in laufende Verfahren einzureichen, in denen OMCGs beteiligt sind.
Achim Schmitz beschäftigt sich schon lange mit organisierter Kriminalität. Er schätzt für uns die Entwicklung dieser Gruppen über die letzten Jahrzehnte ein.
Also es gab Phasen, in denen sich Rockergruppierungen Anfang der 70er, 80er Jahre in der Bundesrepublik erstmal gebildet haben. Dann sind die natürlich erstmalig in der Öffentlichkeit aufgetreten, haben für Verwirrung, teilweise auch für Ängste gesorgt. Dann hat es so eine Phase gegeben, in der man sich ein bisschen gewöhnt hatte. Dann hat es in den 90er Jahren teilweise rivalisierende Auseinandersetzungen zwischen insbesondere den Hells Angels und den Bandidos. Das ist wahrscheinlich das Prominenteste, was man so kennt. Und für die Älteren unter uns, die kennen das dann auch aus der damaligen medialen Berichterstattung gegeben, wo auf offener Straße auch schon mal Auseinandersetzungen ausgetragen wurden. Dann hat es eine Phase gegeben, in denen sich die einzelnen Rockergruppierungen, wir nennen sie ja Outlaw Motorcycle Gangs, also OMCGs, auch im polizeilichen Kontext ist das vielleicht ein bisschen eingängiger, existiert haben. Nicht alle dieser OMCGs-Angehörigen sind ja tatsächlich Straftäter, sondern es gibt ja auch Chapter der einzelnen Clubs, die tatsächlich ausschließlich dem Motorradfahren nachgehen, aber über die letzten 50 Jahre betrachtet, muss man schon sagen, ist das eine Szene, die sich auch in Deutschland aus den USA herkommend etabliert hat und eben leider aus polizeilicher Sicht auch über einen großen Teil von Straftätern verfügt. Man kann das daran erkennen, dass auch die Zahl der Ausfahrten wieder zunimmt, dass wir auch in letzter Zeit den einen oder anderen öffentlichen Auftritt von Rockergruppierungen hatten, sowie Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum. Also insofern kann man ganz klar sagen, Rockergruppen sind nach wie vor in Nordrhein-Westfalen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern eigentlich im gesamten Bundesgebiet aktiv. Wir glauben, dass das kein abnehmendes Phänomen ist, sondern dass wir das weiter polizeilich intensiv begleiten und betrachten müssen. Und insofern nehmen wir das sehr ernst.
Zurück ins Wohnzimmer zu Tom. Wir wollen auch von ihm mehr erfahren. Wie schätzt er eine Tat aus dem Rockermilieu ein?
Und wenn wir jetzt nochmal über diese Möglichkeit sprechen, dass jemand vielleicht irgendwie das Geld nicht hatte, das er versprochen hat, oder dass irgendwie...
Dann ist das auch ein Todesurteil, weil eine Vereinbarung musst du ja halten. Egal wie. Ob du jetzt im Unrecht bist oder ob das die anderen als Recht sehen oder nicht. Wenn du einen von denen Leute verärgerst, die damit zu tun haben oder mit der Sache gefragt wurden, ist ja ganz klar, dass die dann irgendwo gucken, dass sie das Geld kriegen. Weil wenn da ein bisschen was an Geld da ist, das ist ja nicht 10 Euro oder 10 Mark damals, das war ja schon richtiges Geld. Und wenn das Geld dann in Frage gestellt wird, dass er das dann doch nicht bekommt und hat die Arbeit gemacht oder hat die Arbeit vorangetrieben, dann wollen die Leute ihr Geld haben. Und die treiben das auch rein.
Und wenn das bei dem Herrn Kloss Toll der Fall war, hätte man das nicht mitbekommen untereinander?
Nein. Da gibt es eine Sache, wenn dann was unternommen wird, dann kriegst du nichts mit, wann und wo. Mhm. Beispiel, kann man ganz gut geben, sagt man, sagen wir mal 2006 und 2009 passiert. Es sind 3 Jahre dazwischen. Wer denkt in 3 Jahren noch an diese Sache?
Aber es ist nicht schwierig, von einem toten Mann noch Geld zu bekommen.
Wenn noch Familie übrig ist, hat man da ein Druckmittel. Ist wie die Mafia.
Und was ist, wenn die Familie, also in diesem Fall wurde ja die ganze Familie umgelegt.
Ja.
Wann macht man das?
Wenn man sieht, dass es keine Frucht trägt, was man angeleiert hat. Wenn man sieht, man wird verarscht und man sieht, dass derjenige, wo es vielleicht als Auftrag gegeben hat, oder, dass man dann eben auch alles beseitigt, was dabei ist. Ob Zeuge, Hund, Katze, Frau.
Ja, aber das ist doch nicht typisch für die Hells Angels, oder?
Nee, Hells Angels würde ich jetzt sagen mal, sind zwar in Rogersin groß, aber...
Wer hätte denn sowas gemacht? Also bei welcher Gruppierung kannst du dir vorstellen, dass sie da so vorgeht?
Hört jetzt blöd an, vielleicht so Leute wie die Albaner, die Geld brauchen, die alles für Geld machen. Ich hatte mit denen auch mal Stress gehabt, so ein bisschen, ja.
Mhm.
Aber die haben schnell vor mir die Finger gelassen. Ja. Jetzt sagen wir mal, normale Rocker würden das sowieso nicht machen, weil normale Rocker sind leer für eine Schlägerei. Oder schüchtern dich ein mit zwei, drei Leuten. Ja. Aber eine ganze Familie wegzumachen, kann ich mir selber nicht vorstellen. Ja, außer du hast denen wirklich so an den Kann gefahren, dass die ganze Meute für 100 Jahre in den Knast gehen würde, dann würden sie dich wegmachen. Ja? Aber es ist schwierig, da irgendwo was zu sagen. Du weißt ja heute nicht mehr, was in den Leuten in den Köpfen drin ist. Es hat sich ja so viel verändert, auch in der Scene. Ja, es gibt ja Leute, die spielsüchtig sind, die auch alles dafür machen würden. Ja, denen wäre es egal, Hauptsache die Tausende liegen auf dem Tisch.
Dazu haben wir auch nochmal mit dem LKA-Abteilungsleiter Achim Schmitz gesprochen.
Ist es für Rockergruppen typisch, Mord zu begehen?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass es eine gewisse Gesetzmäßigkeit gibt, die ich jetzt darstellen könnte, wonach nach 3, 4 misslungenen Straftaten oder einer Verfehlung dann automatisch auf der Sanktionsliste die Tötung bzw. der Mord steht. Aber es gibt wie in jedem Milieu der organisierten Kriminalität am Ende des Tages auch durchaus Situationen, die dazu führen können, dass es in dem Milieu, und mit Milieu meine ich jetzt eben hier die Rockerszene, zu Tötungsdelikten kommt. Das ist so. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren auch durchaus einzelne Fälle gehabt, wo dann aus dem Milieu heraus entweder der Auftrag für einen Mord oder eben dann halt auch die Tötungshandlung selber begangen worden ist oder wo zumindest das Tötungsdelikt in einem unmittelbaren Kontext zum Rockermilieu zu sehen. Richtig ist, dass es natürlich auch innerhalb des Clubs bestimmte Sanktionsmechanismen gibt, die man insbesondere gegen Mitglieder, die sich vielleicht nicht entsprechend des Verhaltens und ihrem Kodex verhalten haben, zur Anwendung bringt. Und da steht die Tötung nicht an erster Stelle, das ist völlig klar, sondern da gibt es erstmal Gespräche, möglicherweise auch ernste Gespräche, dann andere Sanktionen, da kann es auch mal eine handfeste Prügelei geben. Aber wir wissen alle, dass ein Mord oder ein Tötungsdelikt natürlich auch schnell mal in einer Auseinandersetzung passieren kann. Genauso ist es aber auch als, ich sag mal, Ultima Ratio im Rahmen der Szene nicht auszuschließen, dass wenn es ein Mitglied gibt, das sich wirklich massiv gegen die Clubregeln verhalten hat, indem es den Club verraten hat oder vielleicht noch schlimmer Straftaten zum Nachteil des Clubs begangen hat, dann ist auch die Tötung ein Sanktionsmechanismus, den wir nicht ausschließen können, nach dem, was wir wissen aus den letzten 50 Jahren.
Aber eher so innerhalb des Clubs, oder? Oder ist es...
Auch bei Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Clubs. Ich habe ja die Rockerkriege in den 90er Jahren angesprochen, die im Grunde genommen europaweit stattgefunden haben, auch im Zuge von Sicherung von Einflussbereichen. Da ist es auch zu wechselseitigen Tötungsdelikten.
Es gibt aber eine Sache, die nicht zu Rockern passt. Und so etwas hatte ja bereits Tom als auch Brutus angedeutet und nun auch Achim Schmitz, nämlich dass
Familie eigentlich im Rahmen von Auseinandersetzungen im Rockermilieu vom Grundsatz her tabu. Das ist auch eine der ungeschriebenen Regeln. Ohne das jetzt auf diesen konkreten Sachverhalt zu beziehen, weil ich auch glaube, nach dem, was Sie sagen, ohne den Fall jetzt im Detail zu kennen, es kann auch viele andere Erklärungsansätze dafür geben, warum es zu dieser Eskalation gekommen ist, in diesem konkreten Fall. Aber dass Familie quasi in Sippenhaft genommen wird durch Rockergruppierung, ist absolut nicht typisch.
Mhm. Wäre das für andere Gruppen typischer?
Nein.
Für niemanden.
Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, das Beispiel der italienischen organisierten Kriminalität. Auch da ist es eigentlich so, dass in diesen, sagen wir mal, in sich stark geschlossenen Gruppen Familie auch einen gewissen Wert hat und man jetzt, es sei denn, alle Familienangehörigen sind gleichermaßen kriminell beteiligt, dann sieht die Situation anders aus. Aber dass man jetzt Frauen und Kinder quasi in Sippenhaft nimmt, ist nicht typisch für organisierte Kriminalität.
Mhm. So eine Tat passt also nicht zum Rockermilieu. Was aber ist dann passiert?
Wo wäre er denn hingegangen? Also du hast ja du hast gesagt, ich mache das nicht, ich mache den Mord nicht für dich.
Ich mache gar nichts, hast du gesagt.
Ja. Und wenn er jetzt aber bei euch nicht Erfolg gehabt hat, gibt es irgendwo anders, wo man hingehen kann?
Ja, würde ich meinen, ins Feuer, würde ich sagen, ja.
Und wo?
Ja, in Krügerhus gibt es immer einen, wo da reinkommt von irgendeinem anderen Club, der sich da mit wichtig tut und vielleicht da ihm einen Tipp oder ihm auch hilft. Ja? Weil so eine Tat ist ja nicht einfach so gesagt und dann gemacht. Ja.
Und diese Seite, die du dem Herrn Toll empfohlen hast, ne?
Ja.
Hätte man da auch einen Auftragskiller finden können?
Nein. Das sind nur Beschreibungen, was du und wie du was machen kannst, wie du jemanden leise wegbringst, wie du jemanden, so gesagt, mit der Cola-Flasche, mit dem Trommelrevolver das Ding umwickelst, dann hast du wie einen Schalldämpfer, das hörst du kaum. Ja.
Ist total abgefahren, weil er wurde ja auch mit dem Schalldämpfer ermordet.
Ja, ich weiß. Das habe ich nachher dann alles erfahren dann, ja. Mhm. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich jemanden kennengelernt habe, hätte ich nie gedacht, dass der das, was er sagt, eigentlich für ernst nimmt.
Und dann gibt es ja noch einen Punkt, über den haben wir schon in den vorherigen Folgen gesprochen. Es ist die Pizzeria Germania. Mit Tom haben wir jemanden vor uns, der sich mit der dunklen Unterwelt in Babenhausen sehr gut auskennt. Also fragen wir auch ihn nach der Notiz, nach der Verbindung von Klaus Toll zu Kokain. Was denkt er, wurde damals in der Pizzeria gedealt? Weiß er irgendwas?
Was können Sie uns über die Pizzeria Germania erzählen?
Da war ich am Tumor drin, am Rumfahren, wenn man am Einkehr, das ist ganz normal Kleiber, äußerlich. Aber ich sage mal so, eine Pizza, zwei Personen, ich hätte gern doppelt belegt Käse und die anderen auch doppelt belegt mit Käse und die anderen zweimal Käse nicht. Könnte ich jetzt selber mal nachdenken, was kann das sein, Doppelkäse, obwohl er gar Käse drauf haben
will. Koks?
Ja, auch hier gab so einen, der hat auch hier Koks verkauft über so eine Pizzeria. Ja, da hat man so nette Dinge dann, wo man kennenlernt.
Es gibt tatsächlich eine Notiz, die bringt Klaus Toll mit dieser Pizzeria in Verbindung
und
mit Kokain. Ja. Halten Sie das für realistisch?
Ja.
Warum?
Mir hat damals so den Eindruck gemacht, einer sehr schwitzt, ja, und einer, der ausweicht, wenn du ihm was direkt dann fragst, und er fängt an zu stottern und weiß nicht mehr, wo er jetzt war und probiert es alles zum Reden. Das ist für mich so, was ich kennengelernt, dass Leute dann meistens mit Drogen was zu tun hatten. Ne? Und wer damals drin war, in Green Goose, gucken sich die Toilette an. Mehr zu Hause nicht. Im Auto draußen. Da hast du überall sitzen, da sie draußen auspudern, in der Toilette, jeder. Jeder hat irgendwo sein Geheimnis davon.
Haben Sie das aber irgendwie auch schon mal mitbekommen? Also hat das jemand bestätigt mit dem Kokain oder ist es eine Vermutung?
Die Vermutung werden Sie ganz Babenhausen finden.
Hm.
Weil Babenhausen ist eigentlich zu mit dem Zeug. Ja, wenn ich Babenhausen in Strom baue, gehe ich in die erste Kneipe rein, fahre nachdem, kriege ich die Adresse und am nächsten Tag habe ich alles, was ich brauche. Ja. Und wie gesagt, in der Sicht, wo er sich dort auch bewegt haben könnte, ja, ich will nicht unterstellen den Mann, Gottes Willen, lernst du auch anderen Sachen kennen. Auch Leute, die drauf sind und die auch was sowas machen würden dann. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Wir wollen noch mehr erfahren. Was weiß Tom über die Menschen aus der anonymen Notiz? Kennt er sie?
Sagt ihr ihnen was?
Der Name sagt mir was, ja.
Mhm.
Aber bei denen könnte ich vorstellen, dass die sich da irgendwo mit einmischen oder sonst irgendwas. Wenn die Polizei gegen die Leute ermittelt, dann haben sie was rausgefunden.
Ja, die wurden tatsächlich nie so richtig sich angeguckt, beziehungsweise ziemlich schnell wieder entlastet.
Ja, die Polizei oberflächlich guckt. Und wie gesagt, ist ein ganz normaler, eigentlich netter Kerl, aber das Koks verändert die Menschen. Wie gesagt, es war ein Umschlagplatz dort, erstens abends so ein cremischen Hasch zu kriegen oder eine Nase Koks zu kriegen, war das im Babenhausen eigentlich tagtäglich drin. Ja? Weil, wie gesagt, wenn du heute durchfahren willst, müsstest du die Leute markieren, die was nehmen, brauche ich Schreibpatronen.
Nach mehr als 3 Stunden verlassen wir erst Toms Haus. Wir haben abgemacht, dass er sich nochmal umhört bei alten Kontakten. Toms Frau hat uns noch angeboten, zum Abendessen zu bleiben und uns einen Traumfänger geschenkt. Aber wir wollen zurück in den Schwarzen Löwen. Unsere Köpfe brummen und wir können es nicht erwarten, über alles zu diskutieren, was wir gerade gehört haben. Bevor wir die Fahrt zurück antreten, laufen wir noch ein Stück zu Fuß.
Okay, Logbucheintrag. Wir haben jetzt schon sehr, sehr lange diskutiert. Und ja.
Oh, das war richtig krass, muss ich sagen. Ich muss das erstmal so richtig verarbeiten. Allein dieses Haus.
Das war wirklich mal ein Interview. Damit hätten wir echt nicht gerechnet. Also für uns sind unterschiedliche Punkte wichtig, die wir natürlich jetzt überprüfen wollen noch. Aber dass Klaus Toll 3 Jahre vor seinem eigenen Mord nach einem Auftragsmord gefragt hat, um jemand anderen zu töten, das irgendwie war uns das gar nicht so bewusst vorher. Da hätten wir nicht dran gedacht.
Vor allem, das heißt ja auch, dass der vor irgendjemanden, was jetzt Andreas da so oder halt irgendjemand anders, so sehr Schiss gehabt haben muss. Oder nicht Schiss, oder sich gestört gefühlt oder Ärger.
Auch interessant, dass er nach ähnlicher Vorgehensweise gefragt hat, also auch irgendwie dann eine Seite empfohlen bekommen hat mit einem Schalldämpfer. Wenn man natürlich das alles so glauben kann, was er gerade erzählt hat. Aber er wirkte schon so, also hat er uns davor auch ein bisschen genauer erzählt, er ist schon fast blind mittlerweile, weil er schwer krank ist. Wir lassen mal Details raus, einfach auch ein bisschen zum, keine Ahnung, privaten Schutz oder so. Aber auf jeden Fall haben wir das Gefühl, das ist so auch der Grund, hat uns auch ganz viele Fotoalben noch gezeigt. Er wollte auch noch sehr viel über seine Vergangenheit sprechen. Ich glaube, es war fast wie so ein Wunsch, dass man nochmal das eigene Leben irgendwie Revue passieren lässt mit uns, irgendwie so. Und ich finde es aber krass, also wie ehrlich er war, auch über seine eigenen Sachen. Er hat uns auch ganz viel erzählt, was so Messerstechereien betrifft und Sachen, die er machen musste, und dass der Club halt echt sein Leben war, und bis er seine Ehefrau getroffen hat, war das so, ja, das waren die Regeln, nach denen man gelebt hat, die waren wichtiger als irgendwie Religion und Gesetze im Gesetzesbuch. So.
Oh. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Es war auf jeden Fall eines der verrücktesten, absurdesten und auch irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwie schockierendsten Sachen, die ich je gemacht habe. Oder die wir je gemacht haben.
Was ich auch noch mega spannend finde, ist halt, dass das Kokain nochmal drin vorkam. Also, dass erstmal diese Pizzeria, dieser Spruch mit diesem Doppelkäse, und dann, das hat er einfach so, wir haben ihn ja gefragt, ohne überhaupt das Kokain zu erwähnen. Und das war das Erste, was er sofort genannt hat zu Pizzeria Germania. Das war's. Und das ist schon, ja, auch spannend. Dass auch das auf Klaus Toll dann zutrifft, so dieses Verhalten. Ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich denken soll. Ich habe jetzt irgendwie 1000 Theorien wieder im Kopf, was passiert sein könnte. Also, ja. Okay, und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt auf die überlebende Tochter. Wenn es diesen Streit gab,
ja.
Also wenn es diesen Streit gab, hat die überlebende Tochter davon doch was mitbekommen. Und sie müsste auch mitbekommen haben, ob es Andreas war. Sie hat ja neben dem gewohnt. Sie hätte doch mitbekommen, wenn ihre Eltern streiten mit dem Nachbarn.
Weitere Hintergrundinformationen, zum Beispiel Fotos, Videos und anderes Material, findet ihr auch auf Instagram, TikTok oder Facebook unter Mord auf Ex Podcast. Diese Reportage wurde auch verfilmt und ihr könnt sie einfach kostenlos ab sofort in der Join-App anschauen. Dort heißt der Film Unschuldig im Gefängnis, der Fall Andreas Daso. Recherche Leonie Bartsch, Lynn Schütze, Anne Klees. Produktion Alexander Husanas. Intro-Musik von Lorenz Schütze.